Wenn du jetzt mit anderen Menschen, vor allen Dingen jetzt mal mit Männern, sage ich mal, die kennenlernst, triffst, siehst oder wie auch immer, worauf achtest denn du dann als erstes bei einem Mann beim Outfit?
Also selbstverständlich gucke ich Menschen zuerst ins Gesicht und dann natürlich in die umliegenden Dörfer. Also manche Herren weniger, aber manche tragen noch was auf dem Kopf. Das ist immer sehr interessant. Dann kommt gerade bei klassischer Herrenmode immer das, was direkt unterm Kinn hängt, nämlich Krawatte und Hemdkragen. Aha. Da finde ich es auch ganz schlimm. Also da sieht man ja also die wildesten Krawattenknoten und die lächerlichsten Hemdkrägen. aber davon mal abgesehen, weil das halt, wie gesagt, naheliegend ist, weil es so nah am Gesicht ist, gucke ich sehr gerne auf die Schuhe, weil ich finde, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Erstens, weil man dann sieht, ob das, also selbst wenn es ein Anzugträger ist, ob das jemand ist, der unbedingt gewollt jugendlich sein möchte und noch Sneaker trägt oder dann doch vielleicht was rahmengenähtes und dann vor allen Dingen auch, sind die Schuhe gepflegt. Das verrät ein bisschen was über den Charakter aus.
Ja, das finde ich so spannend, weil ich weiß, es gibt so viele, die da nicht darauf achten eigentlich. Und sobald man sich mit Menschen unterhält, wie zum Beispiel mit dir, die wirklich modeaffin sind, also jetzt nicht Mode in Richtung Trend, sondern einfach bekleidungsaffin, da kommt bei jedem kommt die Antwort auf die Schuhe. Ja. Und das ist, und ich versuche das immer sehr vielen klar zu machen, sage, guckt auf eure Schuhe.
Das ist ja, es wird vernachlässigt, ich weiß auch nicht warum. Vermutlich, weil es so weit weg vom Gesicht ist und man da selber auch nicht drauf achtet einfach. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt hat, dann zumal ja auch, jetzt sag ich mal so, unabhängig von der ganzen Ästhetik, Schuhe einfach wichtig sind, weil schlechtes Schuhwerk hat man sein Leben lang Spaß mit, nämlich mit Rückenproblemen oder so. Ja, ganz blöd gesagt. Ja. Also gute Schuhe machen sich wirklich bezahlt. Und das ist auch, glaube ich, etwas, woran ich bei meinen Outfits, sage ich mal, irgendwie nie spare. Also die Schuhe, die Lederschuhe, die ich zum Anzug trage, da ist jetzt, also ich weiß nicht, ich habe da irgendwann mal so meine Marke gefunden, Allen Edmonds, das sind leider nicht die billigsten, da aber meinen Weg gefunden mit eBay und so und vom Laster fallen, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, bei Deichmann so Lederschuhe zu kaufen, weil da tut man sich keinen Gefallen mit, also weder finanziell, weil man die Dinger ja dann nach 2-3 Jahren eh austauschen muss.
Spätestens. Also das ist eher.
Und es ist halt auch fürs Gehgefühl und für die Gesundheit einfach nicht gut.
Ja, ja. Abgesehen von den Schuhen, was ist denn bei dir sonst noch so wichtig bei der Bekleidung? Also bei deinen eigenen vor allen Dingen?
Das ist eine gute Frage. Also ich ärgere mich, wenn ich mit Anzug aus dem Haus gehe und das Einstecktuch vergessen habe. Auch wenn das total albern ist eigentlich.
Hatte ich auch erst gestern auch einen, der gesagt hat, also ohne Einstecktuch gehe ich nicht aus dem Haus.
Ja, ansonsten habe ich eine gewisse Passion für ansteckbare Krägen halt entwickelt, auch aus der Historie heraus. Und das Interessante ist, da habe ich mich auch schon mit anderen Männern, so Gleichgesinnten, sage ich mal, lang und breit darüber unterhalten, dass man auch diese Ästhetik von angesteckten Krägen, weil die ja dann entweder separat gestärkt sind oder so eine richtig, richtig feste Einlage drin haben, das kann man mit angenähten Hemdkrägen nur schwer oder gar nicht reproduzieren, weil die ja mitgewaschen werden müssen.
Stimmt,
und nicht ganz so steif sein dürfen, weil sonst kriegt man die Dinger halt nicht richtig zu und sowas. Und ich finde, das sieht man immer schnell und das hat was. Also ich mache das auch nicht jeden Tag. Kann ich, also im Büro zum Beispiel, habe ich mir das bisher gespart, jetzt auch noch so stark auffallen zu wollen. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Veranstaltung besuche oder sowas, dann ist das manchmal so das, was ich mir dann gönne, so einen ansteckbaren Kragen, weil, wie gesagt, das ist noch so das i-Tüpfelchen.
Und du trägst gerade heute einen?
Ich trage auch heute einen, ja.
Aber die Manschetten sind am Hemd?
Das sind keine Röllchen, wie man in Deutsch so schön gesagt hat, sondern die Manschetten gehören zum Hemd, genau.
Okay. Trägst du eigentlich immer klassische Herrenbekleidung, die inspiriert ist von der Vergangenheit? Oder trifft man dich auch mal so in Sneaker und Jeans?
Ja, also ich versuche mich schon auch zu Hause an, wie es heutzutage so schön heißt, Vintage-Sachen zu orientieren. Vintage ist ja nicht gleich klassisch. Mhm. Gerade wo du Sneaker sagst, ich trage zum Beispiel immer noch und werde die wahrscheinlich niemals ausmustern, immer noch gerne Chuck Taylors. Aber die sind 1917 erfunden worden, die gehen, finde ich, astrein als Vintage durch.
Das stimmt, ja, das ist ja so ein allwährender Klassiker. Also
genau.
Wird es auch noch in 100 Jahren wahrscheinlich geben.
Genau, ist halt Sportschuh, also ist keine klassische Herrenmode, aber wie gesagt, eben trotzdem schon ziemlich alt und ich mag die einfach sehr gerne. Die trage ich aber dann nicht zum Anzug, sondern halt, ich weiß nicht. Was ich zum Beispiel schon mal mache, ist, die Dinger dann zu Knickerbockern oder sowas und in den hohen Socken und sowas zu tragen. Ja, das ist halt dann meine Version von einem Sportoutfit. Ich habe wohl noch, ich glaube, ein oder zwei Jeans zu Hause, die ich aber immer seltener trage. Wahrscheinlich, also wenn mir Nachhaltigkeit jetzt egal wäre, würde ich sie wahrscheinlich irgendwann rituell verbrennen. Mal gucken.
Okay, das heißt aber so wirklich so in Kleidung der 2020er würde man dich nicht sehen.
Also ich trage schon relativ viele Reproduktionen, aber das ist halt nichts. Aber der Stil ist schon ist nicht modern.
Nee, okay.
Das, was ich trage, ist nicht modern.
Jetzt bin ich mal noch gespannt. Deine Freundin. Du bist ja noch nicht verheiratet, richtig?
Ich war schon verheiratet, um ehrlich zu sein.
Okay. Aber jetzt so, deine Partnerin, trägt die auch?
Nee. Vintage, also die hat das ein oder andere Vintage-Stück irgendwie im Schrank hängen, weil, ich weiß nicht, so ein 40er-Jahre Leinen-Sommerkleid oder so, das lässt sich ja auch super kombinieren. Aber sie fährt jetzt nicht diesen Vintage-Film, wie ich ihn fahre.
Okay. Du hast ja zusammen mit einem befreundeten Herrn Maßschneider, du hast ihn vorhin gerade schon erwähnt, ein Buch zusammen rausgebracht.
Genau.
Ein mit Schnittmustern und Anleitungen zum Nähen für die Herrenbekleidung. Wie kam es denn dazu?
Wie habe ich Sebastian kennengelernt, muss ich dann erstmal erzählen. Und zwar, es gibt so eine 20er Jahre Partyreihe, die nennt sich Bohème Sauvage. Also es kommen eigentlich aus Berlin, aber die machen auch in Köln halt. Und über die Bohème Sauvage habe ich Sebastian kennengelernt und wir haben halt festgestellt, dass wir beide eine große Faszination hegen für die 20er Jahre, auch so ganz speziell für J.C. Leindecker zum Beispiel, oder Josef Christian Leindecker ist nämlich eigentlich ein Deutscher. Ich weiß gar nicht mehr, der ist irgendwo in Rheinland-Pfalz, ist ja damals geboren worden, ist dann ausgewandert in die USA und hat sich dann Namen gemacht als Illustrator, vor allem für die Cover der Saturday Evening Post und für Kuppenheimer, das ist so ein Herrenmode-Ding. Also der ist so, finde ich, untrennbar verbunden mit der Herrenmode der 20er in den USA. Genau, den finden wir großartig zum Beispiel. Und ja, haben dann, Sebastian hat schon das eine oder andere moderne Nähbuch geschrieben und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, sowas könnte man ja eigentlich auch mal über die 20er machen, zumal das ganze Thema Vintage und Selbstnähen eher frauendominiert ist. Also ne, Vintage-Kleidung für Frauen zu bekommen, ist viel, viel einfacher.
Ja.
Und auch selber nähen, also die ganzen Nähbücher sind viel häufiger an Frauen ausgerichtet.
Absolut.
Und genau, haben wir uns gedacht, machen wir das doch einfach. Sind dann erstmal in unseren eigenen Ansprüchen, ich will nicht sagen gescheitert, aber haben festgestellt, so ein bisschen nebenbei geht nicht. zumal wir ja auch Hilfe brauchten dann mit den Illustrationen und der Digitalisierung der Schnittmuster und haben dann ein Crowdfunding gemacht, ganz modern. Ich glaube, wir hatten uns als Ziel mal 10.000 Euro gesetzt und haben dann 14.000 eingesammelt, also war schon mal gut. Also wir wussten, dass das Interesse für so ein Buch groß genug ist. Genau, haben das dann geschrieben. Also Sebastian hat sich hauptsächlich um die Anleitung gekümmert. Ich habe so die Begleittexte gemacht, die Fotos gemacht, das Layout und so weiter. Ja, und im März ist das Ding endlich fertig geworden. Dann haben wir es rausgeschickt, zuerst an die Crowdfunder und dann an die Leute, die vorbestellt haben. Und dann sind seitdem natürlich auch, also ist jetzt ein halbes Jahr her, ein paar Bestellungen reingekommen. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte los. Genau. Also ist ganz gut gelaufen eigentlich, können uns nicht beklagen, wir lassen es gerade übersetzen.
Genau,
kann man wobei wir wahrscheinlich, wir werden keine englische Version drucken, zumindest jetzt in absehbarer Zukunft nicht, weil einerseits ist der internationale Markt jetzt noch nicht so gut von uns erschlossen, andererseits ist internationaler Versand sehr unentspannt, sage ich mal. Also wir haben schon, glaube ich, jetzt ein deutsches Buch nach in die USA verschicken müssen. Das ist nicht cool. Genau, deswegen wird das ein PDF sein, was man sich dann einfach runterlädt. Aber genau, also sind wir mal gespannt, wie das dann so anläuft. Mein YouTube-Kanal ist ja jetzt auch Englisch. Insofern theoretisch gibt es da vielleicht Zielgruppe. Mal gucken. Ja, und so ist es. Also so hat sich das Buch jetzt entwickelt.
Mhm. Jetzt, du hast vorhin schon gesagt, also du hast am Anfang selber angefangen gehabt, so ein bisschen auch zu nähen, dir die Sachen. Und nähst du jetzt auch selber dir Kleidungsstücke oder lässt du das dann meistens nähen?
Ich nähe hin und wieder mir mal ein Kleidungsstück. Das letzte, was ich genäht habe, ist auch noch gar nicht so lange her. Habe ich auch ein Video drüber gemacht, war so ein Inverness Cape. Das ist so dieses Sherlock Holmes Cape, wie man das so aus Darstellungen kennt. Das ist schon eher die Seltenheit. Also ich habe mal hier eine Hose, da eine Weste, halt das Cape, Mützen und sowas genäht und manches davon trage ich auch relativ regelmäßig, aber das allermeiste in meiner Garderobe ist noch fremd genäht, sage ich mal.
Wie viele Nähkenntnisse sollte man denn haben, wenn man das Buch sich besorgt?
Also man sollte kein Greenhorn sein. Es ist also für so einen blutigen Anfänger ist es, glaube ich, nicht das Richtige. Generell klassische Herrenmode ist nicht das Richtige für einen blutigen Anfänger, weil man da Sorgfalt mitbringen muss und ein bisschen Vorerfahrung. Und diese Sorgfalt zum Beispiel, die musste ich mir auch mühsam über die Jahre aneignen. Ich bin eigentlich, deswegen auch Pareto-Prinzip, ich bin eigentlich nicht so der sorgfältige Typ.
Ja.
Aber genau, für sowas braucht man die definitiv. Und so eine mittelalterliche Tunika, die vergibt diesen Zentimeter noch eher. In der klassischen Herrenmode ist es dann eher der Millimeter, der eingehalten werden muss.
Mhm.
Deswegen, also für blutige Anfänger ist es nicht, aber wenn man so ein bisschen Näherfahrung mitbringt, dann geht es eigentlich, zumal man dann erstmal anfängt mit, ich weiß nicht, einer Mütze, einem Kragen, den Gamaschen oder sowas und ganz am Ende macht man dann so das Hemd und eine Weste oder eine Hose. Ist ja genug im Buch drin, sage ich mal.
Genug Auswahl, dass man sich da so langsam steigern kann, ja. Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich fast ein bisschen überflüssig, weil ich dich ja jetzt schon ein bisschen kennenlernen durfte, aber ich frage sie trotzdem, ist ein Vintage-Buch Bursche auch ein Gentleman?
Ja, gute Frage. Also ich habe Vintage-Bursche bisher noch nicht so als Kategorie begriffen, sondern, sondern schon eher so als Bezeichnung für mich, also oder als Pseudonym.
Ab heute ist es auch eine Kategorie.
Ja, genau, aber ich würde mich selbst niemals als Gentleman bezeichnen. Ich habe natürlich den Anspruch, Gentleman zu sein oder habe ein Bild von mir selbst, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Mhm. Genau, aber ich würde mich selbst nie als Gentleman bezeichnen, weil das ist ein Ritterschlag und man schlägt sich nicht selbst zum Ritter.
Wie würdest du denn dann einen Gentleman grundsätzlich beschreiben? Oder so in deiner Vorstellung?
Also ich glaube, ein Gentleman zeichnet sich hauptsächlich durch Umsicht aus und dadurch, dass er durch diese Umsicht die Menschen um sich herum etwas besser fühlen lässt. Also man muss jetzt nicht Leuten den Hintern nachtragen oder so. Man muss jetzt auch nicht immer so einen Stock im Hintern haben oder so. Aber man sollte vor allen Dingen auch so ein bisschen also mit der Zeit gehen, also nicht im Sinne von kleidungsmäßig oder so. Das hat ja sowieso eigentlich nichts mit Kleidung zu tun. Es ist ja eher umgekehrt.
Ja.
Kleidung ist ein Ausdruck davon, wie viel Respekt man zum Beispiel einem Gastgeber sowas entgegenbringt. Sondern aber dieses Hauptthema ist, würde ich sagen, eher so ja, Umsicht, Respekt, Höflichkeit. Das sollte man mitbringen und ich glaube, dann funktioniert das auch mit dem Gentleman-Sein.
Mhm. In deinem Blog, auf deiner Homepage steht ja als Überschrift klassische Herrenmode und das süße Leben, was ich sehr schön finde. Was verstehst du denn unter das süße Leben?
Ja, ist natürlich so ein Codewort, sage ich mal, für Genuss. um es mal ganz kurz und platt zu sagen, das süße Leben, das ist genießen.
Sehr gut, dann kommt jetzt meine Frage, was ist für dich Genuss?
Für mich persönlich ist Genuss vor allem Kulturreisen und, ja, um ganz ehrlich zu sein, Alkohol. so genieße ich, aber das ist sicherlich für jeden etwas anderes oder für jeden sind das andere Dinge. Genießen an sich ist halt sich die Zeit nehmen und etwas bewusst zu konsumieren und gerne zu konsumieren. Genau, das ist so wahrscheinlich auch die Lexikon-Definition, bewusst und gerne konsumieren von genießen.
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man so die Vergangenheit irgendwie schöner darstellt, als sie eigentlich war. Was meinst du, haben die Menschen früher ihr Leben mehr genossen? Oder beziehungsweise, weil gerade in den 20er Jahren, man kennt dieses Bild, dass sehr viel gefeiert wurde. Und auch das Leben in gewisser Weise gefeiert wurde. Würdest du sagen, dass das mehr war als heute? Oder dass das auch nur so eine Art Verklärung von uns selber ist.
Ja, das kommt vor allen Dingen natürlich darauf an, wo man hinguckt. Also auch wenn man jetzt irgendwie noch vor die 20er oder sowas geht. Also erstmal muss ich festlegen, was für eine Region gucke ich mir an. Ist das jetzt ein Land, also wie Deutschland, dem ist eigentlich bei weite Teile der Geschichte immer relativ gut ging? Oder ist das ein Land, dem es nicht so gut ging? Und dann kommt es natürlich auf die Schicht an, in die man guckt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ins Mittelalter gucke oder sowas oder in die Renaissance und mir dann die Adligen raussuche, natürlich hatten die mehr Spaß als die Menschen heute. Aber das liegt halt auch einfach, dass die im Überfluss gelebt haben. So durch die Bevölkerungsschichten hindurch, würde ich sagen, dass es sich zumindest seit Einführung der Demokratie nicht so groß geändert hat, ehrlich gesagt. Also es kommt ja immer darauf an, oder man verspürt ja Glück, wenn man auf dem Weg nach oben ist. Und wenn man von weiter unten kommt und nach oben geht, dann ist das immer noch Glück. Und wenn man weiter oben ist, dann, also das ändert ja nichts. Also
ja.
Wir nörgeln, glaube ich, heutzutage einfach auf höherem Niveau. Ich glaube nicht, dass es den Menschen damals jetzt subjektiv gesehen, objektiv gesehen ging es denen natürlich schlechter, aber subjektiv gesehen waren die, glaube ich, nicht viel unglücklicher als wir heute.
Als wir heute, ja. Sehr gut. Niklas, wir kommen schon zur zweiten Smalltalk-Runde. Ich würde jetzt eigentlich noch gerne mit dir weiterreden, aber sonst würde der Podcast einfach zu lang werden. Vielleicht machen wir irgendwann manchmal eine zweite Interview. Welche drei Dinge sollte Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
Auf jeden Fall mal ein Kleidungsstück genäht haben, kann ich sehr empfehlen. Das erzeugt so einen Aha-Effekt, der schon toll ist.
Ja.
Auch wenn man zum Beispiel mal so einen Anzug oder zumindest mal auseinandergenommen hat und versteht, wie der konstruiert ist und so, ist voll das Aha-Erlebnis.
Dann sieht man nämlich auch, wie viel Arbeit darin steckt.
Ja, genau.
Ja.
Ich kann sehr empfehlen, Wohneigentum mal selbst, also nicht unbedingt die Ziegel selbst gestapelt zu haben, aber sich da irgendwie am Bau von Wohneigentum beteiligt zu haben, weil man auch, also neben Kleidung sind ja die eigenen vier Wände auch was sehr, sehr Zentrales. Und wenn man da auch versteht, wie das zustande kommt, wie das funktioniert und sowas, ist auch ein sehr, sehr bereicherndes Erlebnis. Mhm. Also da kann man sehr, sehr dran wachsen. Und als dritte Sache würde ich sagen, man muss mal so ein richtig großes Projekt richtig in den Sand setzen. Ja, das klingt total lustig, aber ist so, weil man sagt ja nicht umsonst, man lernt aus Fehlern. Und wenn man halt nie so einen richtig großen Fehler gemacht hat, dann hat man auch nie so einen richtig großen Erkenntnisgewinn. Ja, also man kann sich ja viel anlesen, auch über Fehler, die andere gemacht haben, damit man sie selber nicht macht. Aber man lernt aus nichts so gut wie aus einem eigenen richtig großen Fehltritt.
Ja, und den hattest du schon so.
Ja, wenn definitiv. Du so definitiv.
Ich finde auch so ein, zwei Fehltritte sind auch nicht verkehrt. Ja, ist man ja, immer wieder
natürlich.
Was. Ja. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Flasche Bier trinken? Bei dir war es ja Bier, genau. Und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Unabhängig davon, ob sie noch lebt oder nicht lebt, welche Sprache sie spricht.
Oder werde ich jetzt wahrscheinlich überraschen, weil es total wahrscheinlich nicht so zu dem Bild passt, was ich vermittle. Ich glaube, ich würde gerne mal über gesellschaftliche Themen bei einer Flasche Bier mit Serdaso Mundschu reden, weil ich dessen Kabarett großartig finde, dessen Position in Debatten sehr cool finde. Er ist ja auch Borussia Mönchengladbach-Fan wie ich, oder besser gesagt sogar Vereinsmitglied wie ich.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch genug Reibungspunkte haben, um gut miteinander diskutieren zu können. Deswegen, das würde ich mir wünschen, wenn das irgendwann mal funktioniert.
Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, was wäre das?
Ja, auf jeden Fall nicht Weltfrieden, weil ich glaube, das ist unrealistisch. Ich würde sagen, ich würde gerne unser aller Debattenkultur wieder verbessern, weil ich das Gefühl habe, ich habe nicht das Gefühl, es ärgert mich maßlos, dass Menschen total verlernt haben, sich anständig zu streiten. Das ist ganz schlimm. Also ich meine, wir erleben ja sowieso eine krasse Polarisierung in der Gesellschaft, was vor allem daran liegt, dass jeder in seiner eigenen Filterblase vor sich hin köchelt und eigentlich nicht mehr mit der anderen Seite redet und irgendwie auf beiden Seiten so Radikalisierung stattfindet, finde ich ganz schlimm. Und wenn man dann in Anführungszeichen diskutiert, dann merkt man halt auch, dass die Leute zum Beispiel keine Argumentation, wie man sie in der Schule im Deutschunterricht lernt, mehr auf die Reihe kriegt, sondern da fallen dann, also die beliebtesten Sachen sind Strohmann-Argumente und Atominem-Scheinargumente. Ich kann das nicht mehr sehen. Also ich hab neben Informatik auch so ein bisschen Philosophie studiert so, und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, das ist echt schlimm, auf welchem Niveau auch etablierte Politiker oder sowas in Talkrunden miteinander reden. So total an der Sache vorbei. Ich hasse das. Ganz schlimm. Und das machen alle.
Ja.
Ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie die Bösen oder so, alle. Ganz schlimm. Strohmann-Argumente und Atominems.
Pfui. Aber ich glaube, das ist ja auch jetzt etwas bei uns in Deutschland speziell, was ja gar nicht so gelehrt wird, auch in den Schulen. Amerika ist ja da zum Beispiel sehr, sehr stark mit Debatten. Da gibt es ja also direkt die Kurse. Und ja, genau. Ja.
Also ich habe in der Schule noch Argumentation gelernt, also jetzt vielleicht nicht unbedingt die Typen von Argumenten, was jetzt in dem Fall sehr hilfreich wäre, aber schon, wie schreibt man eine Argumentation? Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf einer Eliteschule war oder so, sondern es war so ein Dorfgymnasium.
Das ist ein Dorfgymnasium. Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
Gute Frage. Ja, wir haben vor dem Gespräch, glaube ich, mal ganz kurz darüber geredet. Ich fände es total spannend, wenn sich der Vintage-Bursche so entwickelt, dass ich da ein bisschen mehr Zeit für habe. Also ich werde meinen IT-Job nie an den Nagel hängen, dafür bin ich zu gerne ITler. Ich gehöre nicht zu den Content-Creatern, den Begriff finde ich übrigens besser als Influencer, aber das nur nebenbei. Also ich glaube, ich werde nie zu dieser Sparte gehören, die sagt, oh, mein Job, total blöd. Nee, ich habe Informatik wirklich mit Leidenschaft studiert. Ich mache das wirklich gerne. Ich bin Vollblut-ITler, auch wenn ich nicht so aussehe. Und ich werde das nie an den Nagel hängen können. Aber hast einen Tag in der Woche oder so, das wäre schon schön, wenn ich da irgendwie mehr Zeit hätte für den Blog, für den YouTube-Kanal und so weiter.
Da drücke ich dir die Daumen, dass das klappt.
Dankeschön.
Welchen Ratschlag würdest du denn deinem 10 Jahre jüngeren Ich geben?
Ja, da sind wir wieder beim Scheitern. Ich meine, jetzt bin ich natürlich schlauer als damals. Aber ich würde meinem 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich raten, schwelende Konflikte offen und offensiv auszutragen und nicht irgendwie zu versuchen herauszuzögern, weil das geht nur ins Auge.
Okay. Letzte Frage, dein persönlicher Genusstipp.
Mein persönlicher Genusstipp, mit Gleichgesinnten über den Dächern von Florenz Aperol Spritz schlürfen. Kann ich sehr empfehlen.
Das hört sich sehr gut an.
Ja.
Niklas, magst du noch kurz mal deine Homepage, deinen Blog nennen, deinen Instagram-Account oder beziehungsweise auch jetzt deinen YouTube-Kanal? Weil der ein oder andere kennt dich ja vielleicht noch nicht und möchte dann mal doch gerne da zu Besuch sein, sage ich mal, und mal da reingucken.
Ja, gerne. Also meinen Blog findet man unter vintageburschede und ja, meine Kanäle auf YouTube, Instagram, Facebook, alle unter vintageburschede, ein Wort. Wir sind ja in Deutschland, das ist kein Anglizismus, wo man das auseinanderschreibt, sondern es ist ein Wort. genau, einfach ne, eintippen und dann komme ich normalerweise an erster Stelle. Genau, so findet man mich. Wobei, ich muss dazu sagen, mein YouTube-Kanal ist Englisch, das heißt, mach zwar manchmal deutsche Untertitel, aber ein bisschen Englischverständnis ist schon praktisch.
Gut. Vielen Dank, Niklas. Sehr
Vielen
gerne. Dank für das schöne Interview. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Du bist ein treuer Stilgenusshörer und fragst dich jetzt schon seit längerem, wie du souveräner und authentischer auftreten kannst. Dann aufgepasst! Es gibt nämlich jetzt einen Link speziell für Stilgenusshörer, unter dem du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben kannst. Und da zeige ich dir dann, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Einfach unter www.shirinsayed.com/Termin anmelden. Den Link findest du nochmal in den Shownotes. Ich freue mich auf dich! Deine Shirin.